Herzlich willkommen im Café Lesbar zur Lesung mit Berit Glanz. Wir werden heute ihren neuen Roman Unter weitem Himmel vorstellen. Ihr werdet ein bisschen daraus hören von Berit selber und wir werden natürlich auch darüber sprechen. Und wenn im Verlauf dieser Veranstaltung Fragen auftauchen, merkt sie euch für später. Da ist dann Gelegenheit, die zu stellen. Und,
also wenn sie super dringlich sind, kann man sie auch reinrufen.
Okay, ja, fair. Ich meine, es ist ja eine schöne, überschaubare Runde. So. Genau, also dafür wird auf jeden Fall Platz sein. Und es wird auch Platz dafür sein, das neue Buch zu erwerben, sage ich nur jetzt schon mal. Da vorne gibt es einen kleinen Verkaufstisch und die Autorin ist im Haus, das heißt, man kann es sich auch signieren lassen, wenn man möchte. So viel mal dazu. Jetzt fällt mir die schöne Aufgabe zu, unsere Gästin heute vorzustellen. Das ist immer ganz besonders angenehm. Berit Glanz ist heute da. Vielleicht kennt ihr sie ja schon, vielleicht auch noch nicht. Sie ist Autorin, Essayistin und kommt gebürtig aus Preetz in Schleswig-Holstein, lebt jetzt aber mit ihrer Familie in Reykjavik, Island. Und auf dem Weg dahin gab es noch ein paar andere Stationen, unter anderem ein Studium in München und Stockholm zu Theaterwissenschaften, neuerer deutscher Literatur und Skandinavistik. Also da hat sich schon was angebahnt. Und ihre zwei letzten Romane, Pixeltänzer und Automaton, die haben sich eher so, ich würde mal sagen, mit gegenwärtigen Themen beschäftigt. Also neuere Technologien, Digitalisierung. Ihr neuer Roman, und das werdet ihr jetzt demnächst erfahren und sehen, würde ich sagen, beschäftigt sich eher mit grundlegenderem, Zugehörigkeit, Identität. Und ja, das ist erstmal alles, was ich habe. Habe ich was Wichtiges vergessen, Berit?
Soll ich mal das irgendwie, funktioniert das? Ja.
Klar.
Nee.
Dafür brauche ich jetzt ein Mikrofon.
ja.
Perfekt. In deinem neuen Buch, Unter weitem Himmel, geht es ja um Figuren, die sich auf eine Reise machen und irgendwann auch wo landen. Und deine Reise hat dich nach Island geführt. Wie ist das zustande gekommen und wie bist du dort gelandet?
Ich habe tatsächlich drei Großtanten, die in der ersten großen Auswanderungswelle in den späten 40er Jahren nach Island gezogen sind. Ich habe also eine sehr, sehr große Familie auf Island, die in meiner Kindheit immer zu Besuch waren, also die legendären Isländer. Das bedeutet, ich hatte wahrscheinlich einen extrem positiven Bias, sowieso. Mhm. Ich habe aber Skandinavistik tatsächlich studiert, weil ich eigentlich immer aus dem Schwedischen übersetzen wollte. Das habe ich immer gedacht, dass das mein Karriereweg wäre und mache das jetzt witzigerweise gar nicht mehr. Und hatte Isländisch immer nur als Zweitsprache. Also Isländisch ist auch wahnsinnig schwer, deutlich schwieriger als Schwedisch. Man hat da nicht so schnell Erfolge. Und ich bin tatsächlich mit einem Isländer verheiratet.
Ach was.
Genau. Und habe deswegen schon mal in Island gelebt von 2008 bis 2010. Und das wissen die meisten vielleicht nicht mehr, aber da ist die isländische Wirtschaftskrise gewesen. Und dieser Staat ist quasi zusammengebrochen. Und in dem Moment gab es keine Arbeit mehr, für AusländerInnen sowieso nicht, aber für Leute, die in dem Feld arbeiten, in dem ich arbeite, schon gar nicht. Und dementsprechend bin ich dann wieder zurück nach Deutschland. Das war aber eigentlich pragmatisch. Also ich wäre gerne in Island geblieben. Und dementsprechend hat das dann 10 Jahre gedauert, in die wir in Deutschland gelebt haben. Und dann sind wir zurückgezogen. Also es war sozusagen kein Weggehen, sondern eher nach Hause kommen.
Schön. Was fühlt sich für dich in Island so zu Hause an?
Das ist ganz schwierig, weil ich finde, es ist ganz schwierig, über Island zu sprechen, ohne in so Kitsch-Tropen zu verfallen, die besonders in Deutschland sehr beliebt sind, wenn man von Island spricht. Ich finde aber tatsächlich, dass es sehr angenehm ist, in einer sehr kleinen Gesellschaft zu leben. Mhm. Das ist auch schrecklich. Also es gibt da wirklich auch Nachteile. Also man ist nie alleine, man trifft immer alle Leute. Man kann sich auch nicht so wunderbar zerstreiten, wie man das in Deutschland kann, weil man sieht sich halt immer im Schwimmbad danach. Also es gibt sozusagen so einen gewissen Druck für, zum Friedlichsein miteinander. Es ist aber sehr schön, weil man einfach die Leute immer wieder trifft. Und also wie gesagt, ich glaube, das ist Fluch und Segen. Für manche Leute ist das vielleicht eine Horrorvorstellung. Für mich war die Vorstellung, dass ich ständig beim Einkaufen irgendwelchen Onkeln und Tanten begegne, sehr super. Und es ist auch so, dass es in Island einen sehr stark erweiterten Familienbegriff gibt. Also das, was wir sozusagen als Familie empfinden, das ist ja wahrscheinlich so Onkel, Tante, Cousinen, Cousins und dann hört es irgendwie auf. Also die meisten machen keine Familientreffen mit ihren Großcousins, die drei Verwandtschaftsgrade entfernt sind. Das ist in Island aber sehr Standard. Das bedeutet für meine isländische Familie, also meine eigene Familie, die ganzen vielen Kinder meiner Großtanten, war das sozusagen total toll. Also es war halt eine Cousine da, die neu da ist und dementsprechend musste ich dann 100 Leute besuchen und alle kennenlernen und jetzt habe ich halt plötzlich eine Riesenfamilie, die ich vorher nicht hatte und die ich am Anfang auch nicht dachte, es wäre meine Familie, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt diesen deutschen Familienbegriff habe. Ich habe gedacht, ja, wir teilen halt ein bisschen DNA, aber sind keine Familie, aber das ist in Island eben anders und plötzlich hat man dann halt mega viele Leute. Das war ganz nett, fand ich.
Voll spannend, ja. Also wir führen ja jetzt in Deutschland gerade auch viel Diskurse über Einsamkeit.
Ja, das ist nicht so.
Das ist nicht so.
Nein. Also das ist, es gibt ja dieses nordische Klischee, ne, dass man irgendwie sagt, die sind alle so einsam und trinken alle ganz viel Alkohol. Mhm. In Island ist man tatsächlich also einfach nicht einsam. Also es ist einfach sehr, 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 sehr schwer, einsam zu sein, wenn man eine Nation hat, wo quasi von Kindergarten bis zum Sarg alle quasi in einer Stadt leben. Mhm. Also man trifft einfach alle Leute wieder und das ist auch eine furchtbare Hypothek. Also zum Beispiel in dem Ort, aus dem mein Mann kam, war ein Mann, der hat in den frühen 80ern mal einen Stapel Pornohefte in den Müll geschmissen, wurde dabei beobachtet und war dann bis ans Ende seines Lebens Maki Porno. Also und das wird man dann einfach auch nicht mehr los. Also bedeutet, man muss es schon so ein bisschen so als Schleife so ein bisschen mitbedenken, mhm, dass man jetzt in einer Gesellschaft lebt, wo man sich eben nicht neu erfinden, ja, kann unbedingt.
Stichwort Romantisierung.
Ja.
Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber trotzdem erscheint mir das etwas so dieses irgendwie Verbundensein miteinander erscheint mir doch sehr erstrebenswert und als etwas, wovon wir hier in Deutschland vielleicht auch was lernen können.
Ja, also auch wie gesagt Vor- und Nachteile. Ne? Auch in Island, Island entwickelt gerade zum ersten Mal in seiner Geschichte sowas wie eine Pegida. Also es gibt auch in Island eine erstarkende Rechte. Es gibt zum ersten Mal so was wie Bürgerwehrsituationen in der Innenstadt. Also das ist auch nicht alles perfekt, sondern da gibt es viele Konflikte, die es hier auch gibt. Meist ein Tick Zeit verzögert. Es ist eben einfach Peripherie. Also manche Konflikte sind einfach 10 Jahre später, aber die Konflikte, die hier aktuell sind, die sind schon auch in Island aktuell. Und das sind Konflikte, die eben tatsächlich mittlerweile auch ein Spaltungspotenzial haben für Familien. Mhm. Also es gibt sozusagen, da werden gerade Punkte erreicht, wo man sagt, okay, Clan-Treffen geht jetzt tatsächlich nicht mehr. Also so, das ist neu. Und schwierig. Also von daher ist es auch da nicht alles so, also es ist nicht nur Vorbild, mhm, sondern teilweise eben auch schwierig. Mhm.
Danke. Total gut, wie differenziert du da eben von erzählen kannst, weil klar, für mich ist Island erstmal verbunden mit dem großen Frauenstreik in den 70ern. Das, als ich das erste Mal davon erfahren habe, war ich komplett Feuer und Flamme und habe gedacht, warum läuft es denn in Skandinavien so gut? Thema Bildung, denke ich auch sofort, ach, die hier in Skandinavien, die haben es einfach so raus. Von daher toll, dass du heute hier wirklich einen differenzierteren Blick auch zeichnen kannst. Was glaubst du denn, was könnten wir lernen von Island? oder von der Form oder der Art zu leben dort, hier. Gibt es da was dir spontan einfällt?
Also es gibt viel, was man nicht lernen möchte von Island. Es ist eine massive Konsumgesellschaft, US-amerikanische Konsumgesellschaft, auf einem wirklich extremen Niveau. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wenn man da nicht in dieser Gesellschaft lebt. Was sicherlich toll ist und was wahrscheinlich auch für so politische Kämpfe interessant ist, ist, es gibt ein hohes Level von Selbstorganisation in sozialen Gruppen, die sich regelmäßig treffen, die auch gar nicht unbedingt politisiert sind, sondern das sind die sogenannten Sömerklubber, also Strickclubs, die gibt es für Männer und Frauen, das ist nicht unbedingt gegendert. Also bei der Arbeit von meinem Mann gibt es einen Strickclub und da sitzen lauter Pharmazeuten und Informatiker und stricken. Also es ist nicht unbedingt, dass es nur so Ladies-Clubs sind. Aber diese relativ informellen Strukturen, wo Leute sich regelmäßig treffen, sind die Keimzelle von ziemlich viel politischem Engagement gewesen. Und dieser Frauenstreik von 1974, also 1974 haben 90% der isländischen Frauen gestreikt. Das ist momentan, kriegen das ein bisschen Leute mit, weil es halt natürlich Jubiläum hat. Und es hat Jubiläum zu einem sehr interessanten Zeitpunkt, weil in Island quasi gerade keine einzige Machtposition mehr von einem Mann besetzt ist. Also wir reden wirklich nicht nur von Premierministerin und Präsidentin, sondern wir haben auch eine Polizeichefin, wir haben eine Bischöfin. Also es gibt jedwede gesellschaftliche Machtposition, die man sich denken kann, ist aktuell von einer Frau besetzt. Und das ist natürlich global einzigartig. Das ist auch in den anderen skandinavischen Ländern nicht in dem Ausmaß. Und viele knüpfen das an diesen sehr legendär gewordenen Frauenstreik von 1974, der aber nicht möglich gewesen wäre, wenn es in Island nicht die Tradition der Strickclubs, also der Sömerklubber, gegeben hätte. Weil die Leute sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Netzwerk organisieren können, weil man halt einfach seine 15 Freundinnen anruft, mit denen man sowieso sich ja regelmäßig trifft. Und das war der Ursprung davon. Mhm. Und das ist sicherlich was für viele interessant ist, auch gerade in der Gegenwart, nämlich die Frage, wie viel gesellschaftsveränderndes Potenzial steckt eigentlich in Clubs und sozialen Zusammenhängen, die per se gar nicht politisch sind, sondern wo man gemeinsam ein Hobby verfolgt zum Beispiel. Und dass das so ist in Island, ist also schon länger. Es ist zum Beispiel so, dass die erste isländische Klinik, also die Kliniken, von denen es hier im Buch oder um die es hier im Buch geht, das sind französische Kliniken, die der französische Staat auf Island gebaut hat. In Island gab es keine eigenen Krankenhäuser zu diesem Zeitpunkt. Island ist, kann man darüber streiten, wie stark kolonial, aber war an der Peripherie und wurde von Dänemark schon hart ausgebeutet. Und irgendwann um 1900 haben sehr viele isländische Mütter sich zusammengetan und gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr, dass alle unsere Kinder ständig sterben, und haben tatsächlich gemeinsam Krankenhaus finanziert. Das ist aus dem Kollektiv entstanden und das ist auch die Keimzelle des Frauenstreiks, dass also aus dieser sehr prekären Situation, in der Island sich wirklich, also es gibt so Geschichten, also es gab bis 1850 keine Schubkarren auf Island. Also es gibt sozusagen, das sind wirklich einfach ganz, ganz andere Entwicklungsphasen als in Deutschland. Alles, was da passiert ist, ist entstanden, weil sich Leute zusammengetan haben und beschlossen haben, was zu verändern. Und dadurch kommt das, ist, dass es jetzt so ist, wie es ist.
Ja, danke. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, dass sich zumindest in verschiedenen Erzählsträngen immer wieder auch auf Island bewegt und eben auch verhandelt, wie ist dieser Ort ein Zuhause für verschiedene Figuren oder wie wird er zu einem Zuhause? Was hat dich inspiriert, ein Buch jetzt zu schreiben zu Island, rund um Island herum?
Also ich wollte an diesem Stoff, also wie gesagt, es gibt auf Island 6 von diesen Krankenhäusern, die stehen noch. Es gibt auch Friedhöfe, wo französische Seeleute sind. Und wenn man in Island viel rumreist, was ich nun seit über 20 Jahren tue, dann sieht man das irgendwann. Also man sieht irgendwann, hier sind irgendwie sonderbar viele Franzosen gestorben. Und ich fand das schon sehr lange einen super interessanten Stoff und habe lange darüber nachgedacht, was dazu zu machen. Es gibt tatsächlich gar nicht so viel dazu, obwohl man denken würde, dass das eigentlich sich lohnen könnte. Es war tatsächlich so, dass ich für die Recherche, die an diesem Roman deutlich intensiver, also arbeitsintensiver war als bei den anderen beiden Romanen, weil ich sehr, sehr viel vor Ort war, auch in der Bretagne, dass ich dazu tatsächlich in Island leben musste und mich auch echt wohler gefühlt habe, das zu schreiben, aus dieser Perspektive in Island zu leben und viel auch mit Isländerinnen und Isländern reden zu können über bestimmte Themen. So Kleinigkeiten wie in diesem Buch wird zum Frühstück gegessen, getrockneter Dorschkopf. Das ist ziemlich eklig und das essen Isländer auch nicht mehr, weil natürlich das einfach eine modernisierte Gesellschaft ist inzwischen. Aber es war, es hat ein wenig herumtelefonieren gebraucht, bis ich jemanden gefunden hatte, der in seiner Kindheit noch getrockneten Dorschkopf gegessen hatte. Und mich dann so ein bisschen informieren konnte. Das bedeutet, es hat sich sozusagen angeboten, über Island zu schreiben, beim Dasein und beim sozusagen zum Kaffee zu jemandem fahren können und sich was erklären lassen können. Das fand ich irgendwie ganz hilfreich. Und diese Fragen, die sich ja stellen und die sich auch in diesem Buch ganz viel stellen, nämlich wo will ich sein und warum will ich da sein, wo ich bin und wie viel Eigenarbeit hat es oder wie viel Eigenarbeit setzt ein Zuhause voraus? Sind das bewusste Entscheidungen, die man trifft? Sind Familie bewusste Entscheidungen, die man trifft? Das stellte sich eben auch wirklich nochmal doller, seitdem ich wieder da lebe.
Verstehe. Hast du Lust, mal reinzugehen und uns ein bisschen was aus dem Buch vorzulesen?
Da habe ich total Lust zu. es ist bei diesem Buch so ein bisschen tricky in dem Sinne, dass es verschiedene Zeitebenen und Textsorten kombiniert. Das ist für mich nicht ganz neu, weil das ist in den anderen Büchern, die ich geschrieben habe, auch so. Aber das macht es manchmal so ein bisschen schwierig, bei so einer Lesung was zu finden, was dieses Buch abbildet, weil man immer denkt, aber das müsste ich noch und das wäre auch gut. Das bedeutet, ich habe jetzt zwei Ebenen, wo man mir jetzt vertrauen muss, dass die irgendwie gut für das Buch stehen. Es gibt in diesem Buch die Geschichte von einem französischen Fischer aus Dünkirchen, der sozusagen vor Island fischt. Diese Fischerei vor Island, das muss ich tatsächlich davor sagen, damit man jetzt versteht, was ich gleich lese, die hat eine sehr, sehr lange Tradition. Also das ist was, das seit dem 17. Jahrhundert, seit dem 16. Jahrhundert geht, dass sozusagen Fischer aus Belgien und Frankreich vor Islands Küste fischen. Auch Deutsche haben da gefischt, aber das ist ein Tick weniger relevant. Und aus der Normandie und der Bretagne brechen in jedem Jahr Schoner auf. Wer jemals auf dem Nordatlantik gesegelt ist, das sind vermutlich die wenigsten hier, aber wer den Nordatlantik überhaupt kennt, kann sich vorstellen, dass das alles andere als ein Vergnügen ist, weil das einfach unfassbar gefährlich ist. Das bedeutet, dass es sind Arbeitsfelder, an denen hohe Totenzahlen zu beklagen sind und ganze Gesellschaften in der Bretagne, die davon geprägt sind, dass die halt einfach wahnsinnig viele Leute verloren haben vor der isländischen Küste. Das Wetter schlägt da um, die Strömungen sind blöd, es ist auch wirklich furchtbar kalt. Also es ist schwierig seglerisch, es ist auch immer noch schwierig seglerisch, auch wenn man alle Technik hat, die wir heutzutage haben. So, auf meinem Schiff ist Ollier aus Dünkirchen, der eigentlich in der Bretagne nicht zu suchen hat, weil er ja mit den Franzosen aus dem Norden Frankreichs fährt, aber er ist jetzt in der Bretagne gelandet. Ich erkläre nicht, wieso, es passiert alles davor, aber jetzt sind sie auf dem Schiff. Nordatlantik, März 1907. Alle Farben waren aus der Welt gewaschen. Irgendwann nach dem Ärmelkanal waren die Rot- und Gelbtöne verloren gegangen. Der hellgrau verwischte Himmel spiegelte sich in einem bleiernen Meer. Am Horizont in dunklen Zacken die Westmännerinseln. Die Inselkette wirkte aus der Ferne so menschenleer wie der Ozean. Willkommen im Land der schwarzen Strände und eiskalten Wellen, sagte Ollier zu Erwan, der mit roten Wangen neben ihm stand und die Tranchiermesser schliff, um das Werkzeug für den ersten Fang vorzubereiten. Hast du schon mal Eisberge auf dem Meer gesehen? Fragte der Junge. Auf meinen Fahrten waren nur ein paar Eisschollen zu sehen, keine Berge. Es gibt hier selten Meereis aus gefrorenem Salzwasser. Aber aus Grönland herantreibende Eisberge können sich zu Flächen zusammenschieben, die uns gefährlich werden. Hat dir dein Vater davon erzählt? Das hat er ja, aber auch von Meerjungfrauen. Daher weiß ich nicht, was ich für wahr halten soll und was nicht. Der Junge hat Humor. Ollier konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Also ich habe bis heute weder Meerjungfrauen noch Eisberge gesehen, aber vor vielen Jahren ist mal ein Schiff aus den Kirchen von Meereis zermalmt worden. Früher reichte es hier viel weiter in den Süden. Davon hat mein Vater mir erzählt, deswegen wagt sich auch keiner von uns in weiter nördlich gelegene Regionen, bevor der tiefste Winter vorüber ist. Solange du diese Inselgruppe dort siehst, Olivier wies mit ausgestrecktem Arm zu den Westmänner-Inseln, befinden wir uns zu weit südlich, um auf gefährliches Eis zu stoßen. Olivier begann, seine Leine vorzubereiten. Der erste Satz Köder, bevor sie die Innereien gefangener Fische verwendeten konnten, bestand aus Fleischfetzen, die sie in Frankreich geladen hatten. Olivier hängte zusätzlich aus einer Konservendose gebrochene Blechstücke an seinen Haken. Gilles, der gerade einen großen Schluck aus seiner Flasche nahm, schaute zu ihm rüber und rief, »Hey, du bist nicht mehr in Flandern. Wir brauchen keine Tricks, um die dicksten Fische zu fangen.« Unser den Kirchener hat einfach noch die Muskelkraft, um ein 30 Kilo Ungetüm an Bord zu ziehen. Sei also nicht neidisch, Gilles, rief Alain gegen den Wind. »Ich versuche nur, den Jungen davor zu bewahren, seine Energie zu verschwenden, wenn am Ende doch bloß die Kabeljauzungen für ihn zählen, ganz egal, wie groß seine Fische sind.« Ollier schaute die beiden an und hob die Augenbrauen. Mir ist schon klar, dass bei euch Bretonen allein die Menge zählt und nicht die einzelnen Fische wie bei uns in Flandern. Aber vertraut mir, die sind gerade so hungrig, dass sie alles fressen. Sobald es glitzert vor ihrem Maul, schnappen sie zu. Wenn ich am Ende 6.000 Fische auf meiner Liste habe und ihr nur 4.000, werdet ihr euch noch umschauen. Man muss sich das übrigens, das ist ganz interessant, Dorsch vor Island. Es gibt ja in Island literarische Quellen, die nennen sich die Sagas. Die kommen aus dem Mittelalter, das sind mit die ältesten literarischen Quellen Europas. Unglaublicher Schatz, wahnsinnig toll. 1.000 Jahre alt kann man, wenn man Isländisch kann, tatsächlich im Original lesen. Und in diesen Sagas taucht an mehreren Stellen auf, dass die Wikinger von Norwegen nach Island fahren und das Meer silber glitzert, weil einfach so unfassbar viel Dorsch im Nordatlantik war. Dieser Dorsch zieht dann natürlich viele, viele Leute, die fangen, also speziell die Franzosen eben hier, aber auch aus anderen Ländern. Und es läuft auch alles relativ gut, also bis 1900 ist das ein bisschen weniger, ist nicht mehr wie bei den Wikingern, also ist man das Gefühl, das ganze Meer ist silber. Weiß man natürlich auch nicht, wie realistisch die Zahlen sind, aber wir wissen, dass es wahnsinnig viel Dorsch gab. Mittlerweile ist der natürlich überfischt und auch von der Klimakatastrophe bedroht. Es sind aber immer noch die Fanggewässer vor Island mit der einzige Bereich auf der Welt, wo man wo Dorschbestände intakt sind. Das bedeutet, wenn man Hochseeangeln fährt, was ich natürlich zur Recherche gemacht habe, dann fängt man sehr, sehr große Dorsch. Und es geht auch sehr, sehr schnell. Und dementsprechend auf diesen Booten haben die einzelnen Fischer viele tausend Fische gefangen in einer Fangsaison. Das wurde markiert bei den Bretonen, indem sie den Dorschen die Zunge rausgeschnitten haben und die in Säcken gesammelt haben. Und am Ende des Fangtages wurde dann gezählt, wie viele Dorsche gefangen worden waren. Und dann wurde es in die Liste eingetragen und dann wurde das wahlweise gegessen oder über Bord gekippt oder als Köder weiterverwendet. So. Alain grinste so breit, dass Ollier sich fragte, ob ihm im kalten Wind nicht die Zähne schmerzten. Gilles fängt sowieso höchstens die Hälfte, rief er, mehr kriegt er mit seinen Gichtfingern doch nicht an Bord. Der alte Fischer zog Alain die Mütze von dem Kopf. Du wirst meine Gichtfinger gleich auf deinen Wangenknochen spüren, wenn du dich nicht benimmst. Ollier und Erwan sahen sich an und lachten über die beiden Männer, die mit ihren schwer besohlten Stiefeln über das Deck taumelten und sich um die Mütze stritten wie Schuljungen. Gerade als Alain seine Kopfbedeckung wieder an Ort und Stelle sitzen hatte, kam der Ruf des Kapitäns vom Heck, dass die Bedingungen jetzt ideal seien. Seit einer Weile hatten sie regelmäßig die Wassertiefe ausgelotet. Es brauchte ungefähr 60 bis 80 Meter unter dem Kiel, weil dann der Erfahrung nach die Chance auf hungrige Fischschwärme am höchsten war. Jetzt begann die Fangsaison. Bis auf das Großsegel wurde alles eingeholt, sodass die Juliette sich nur noch langsam fortbewegte, aber stabil im Wind stand. Die ersten Leinen wurden ausgeworfen. An der Luftseite des Schiffes versammelten sich die Fischer. So gerieten die Leinen nicht unter den Rumpf, wenn die Goelette langsam weiter segelte. Allerdings fuhr den Männern der eiskalte Wind direkt ins Gesicht. Ollier sah die Metallstücke seines Köders in den Wellen glitzern, bevor sie in die Tiefe sanken. Als die Leinen fast abgewickelt waren, begannen die Fischer, sie langsam wieder einzuholen. Ollier wickelte und wickelte, bis er den leichten Ruck durch eine Leine gehen fühlte, der ihm signalisierte, dass etwas angebissen hatte. Rasch zog er sie durch die Kerbe eines an der Relik angebrachten Holzstücks und begann zu wickeln. Bald war die Beute unter der Oberfläche zu sehen. Ein graubraun gefleckter Rücken und ein silbrig glänzender Bauch. Die Spannung, wenn der Fang die Wellen durchbrach, blieb auch nach unzähligen Malen immer wieder ein Moment des Glücks in der nasskalten Monotonie an Bord. Ollier zog und zog, bis der Kabeljau zappelnd in der Luft hing. Genau. »Du verdammter Glückspilz, hast gleich zwei Fische am Haken«, rief Alain an der Leine neben ihm. Tatsächlich war Ollier mit beiden Ködern erfolgreich gewesen und hiefte zwei kräftige Tiere über die Reling. Die Fische wandten sich in der lebensfeindlichen Umgebung, peitschten ihre Flossen auf die Planken. Ollier zögerte nicht und klemmte sich das größere Tier zwischen die Knie. »Mus, komm her«, rief er dem Jungen zu, »du nimmst den anderen Fisch.« Er sah zu, wie er warm versuchte, den zappelnden Kabeljau zwischen den Knien zu fixieren. Der Schiffsjunge musste die ganze Kraft seiner dünnen Beine aufbringen, um den Fisch zu halten, der mehr als halb so groß war wie er selbst. Ollier zeigte ihm, wie man dem Kabeljau in die Augen griff, den Kopf nach oben bog und mit einem entschlossenen Schnitt die Kehle durchtrennte. Mit zwei weiteren Schnitten holte er die Kabeljauzunge heraus und schob sie in seinen Sack. Den Fisch selbst warf er zu den drei Männern rüber, die an diesem Tag mit der Verarbeitung des Fangs beschäftigt waren. Der erste hängte die Tiere zum Ausbluten und Ausnehmen an Haken, der zweite trennte die Köpfe vollständig ab und die Gräten heraus, der dritte reinigte und wusch den verarbeiteten Fisch, der später unter Deck gesalzen wurde. Die Planken um die Männer herum waren blutbesudelt und wurden regelmäßig vom Schiffsjungen mit Meerwasser gereinigt, der außerdem immer wieder die Eimer mit Fischabfällen über der Reling ausleeren musste. Das war ein ganz interessantes Dilemma, weil ich natürlich Hochseeangeln war, also ich weiß, wie man einen Dorsch tötet, aber ich habe noch nie einem Dorsch eine Zunge rausgeschnitten. Aber ich brauchte die ja nicht. Die Dorsche, die fangen, also die kommen von so bis deutlich größer. Und wenn die sind wirklich auch stark. Also das ist ein Kraftakt, die zu halten. Und es war aber ganz toll. Ich wohne neben einem Fischgeschäft. Das heißt Fischkönig, Fisky Konkisch. Und der Besitzer vom Fischkönig, der teilt immer auf Facebook Videos, wie er den Fisch verarbeitet. Und zwei seiner Videos waren, wie man einem Fisch, einem Dorsch die Zunge rausschneidet. Was ganz gut war. Also ich glaube, die sind jetzt irgendwie 250 Mal geklickt und 220 Mal davon war ich. Also er wird sich wahrscheinlich wundern, warum die Leute sich dafür so interessieren. Aber er zeigt es sozusagen ganz genau, wie dieser Schnitt funktioniert. Das ist in Norwegen zum Beispiel so ein Wettkampfding für Jugendliche auf den Lofoten. Also wer welche, wie schnell Dorschzungen und diese Dorschbacken rausschneidet, weil die gelten halt als Delikatesse. Die Bretonen haben sich dafür nicht sonderlich interessiert. Also es wurde in Fischsuppe verarbeitet, aber das war jetzt nicht so, dass sie es besonders lecker fanden. Aber die konnte man gut rausschneiden, um zu markieren, wie viel Fische man gefangen hatte. Weil man hat ja keiner Zeit bei -5 Grad in eiskaltem Wind, wenn einem die Finger abfrieren, irgendwie noch eine Strichliste zu führen oder so. Das ist sozusagen ein sehr praktischer Weg, die Fische zu bewahren. Genau, das ist die Vergangenheitsebene. Da geht es sehr, sehr viel um Fischerei und eben um die Ostfjorde, wo eines dieser französischen Krankenhäuser steht. Es gibt aber auch noch eine Gegenwartsebene. Da habe ich noch so einen ganz kurzen Teil, damit sie überhaupt da auftaucht. Und zwar spielt die auf dem Þjóðvegur 1, das ist für Leute, die mal auf Island waren, die Ringstraße, die einmal um Island herumführt. Das tut sie tatsächlich noch gar nicht so lange, erst seit 50 Jahren oder so. Also lange war dieser Ring nicht geschlossen, man konnte gar nicht um Island herumfahren. Es gibt viele Regionen, die konnte man bis in die 70er Jahre hinein nicht mit dem Auto erreichen, sondern nur mit dem Schiff. An keinem anderen Ort der Welt hatte Maris jemals so stark die geologische Verwurzelung ihres Daseins gespürt wie auf dieser Insel im Nordatlantik. Hier wirkte der Boden viel weniger stabil und berechenbar als an den Orten ihrer Kindheit. Die langsame Verschiebung der Kontinentalplatten und ihre Auswirkungen, die Fließspuren der Lava und die Risse durch Erdbeben waren an den baumlosen Hängen klar zu sehen. Anfangs hatte sie das Gefühl der eigenen Nichtigkeit im Angesicht der Berghänge und riesigen Felsbrocken verunsichert. Der unangenehmen Vorstellung, dass sich auf dieser Insel regelmäßig der Erdkern nach außen kehrte, war sie mit einem rasch wachsenden Interesse für Geologie und Vulkanologie begegnet, sodass sie die Bewegung der Kontinente mittlerweile tröstlich fand. Ihr Leben war nur ein Bruchteil von Sekunden im Vergleich zur gemächlichen Realität der sich verschiebenden Steinmassen. Maris fühlte sich den Moosflecken verbunden, die langsam an den Berghängen mit ihren gezackten Kämmen hinaufkrochen. Grüne Flecken auf schwarzem Geröll, die sich zwischen großen und kleinen Felsbrocken erstreckten, sich dort so lange sammelten, bis der nächste Erdrutsch sie wieder unvermeidlich mit hinabriss. Wenn die Erde bebte, Stein- oder Schneelawinen abgingen, geriet der Berg in Bewegung. Hinabrutschendes Geröll entwurzelte alle Pflanzen, die sich mühsam bergan gearbeitet hatten, riss tiefe Kerben in nackte Hänge, die mit Geröll übersät waren. Die Moosflecken kämpften Tag für Tag gegen Regenschauer, Stürme und Schneelawinen an und kletterten doch immer wieder die Berge hinauf. Ihr gefiel die Gnadenlosigkeit dieser baumlosen Landschaft, die den Organismen das Verwurzeln schwer machte, die sich der Idee einer symbiotischen Einheit mit der Natur versperrte. Hier gab es nur lebensfeindlichen Fels, scharfkantige Lava und außerirdisch wirkende Steinformationen und dazwischen immer wieder Moos und Flechten, ein paar windgeformte Sträucher und widerständiges Grün. Maris dachte an Moos, an winzige Wassertropfen, die in dem grünen Gewebe wie Schmuck festhingen, bis der Wind dieser Schönheit ein Ende machte. Die Straße lag einsam und windstill vor ihnen. Es wäre ein perfekter Moment gewesen, laut Musik zu hören. Das Radioprogramm der Insel war immer überraschend, nicht fokussiert auf eine Zahl von Hits, die rauf und runter gespielt wurden, sondern eine sich permanent verändernde Zusammenstellung von Songs, die unvermittelt Erinnerungen auslösen konnte. Sie hatte den Sender jedoch leise gestellt, weil Thora neben ihr nicht aufhörte zu reden. Apropos, das habe ich erst nach dem Schreiben rausgefunden. Isan hat keine GEMA. Das hat massive Auswirkungen auf das Radioprogramm, weil man, also weil im deutschen Radio werden halt so pauschal irgendwie so 100 Lieder eingekauft für einen Monat. Das sind halt so die Top-Hits und die werden dann halt die ganze Zeit gespielt, weil man es halt bezahlt hat. Aber wenn man keine GEMA hat, dann hat man ganz anderes Radio. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Am Morgen hatte Valur bei Maris angerufen, um sie kurzfristig zu informieren, dass ihre Kollegin Thora mit ihr in die Ostfjorde fahren würde, um die Blutprobenentnahme zu begleiten. Die Arbeit an einer DNA-Datenbank und einer Genealogie der isländischen Nutztiere wurde von Anthropologinnen flankiert, die auf den Bauernhöfen in Gesprächen Informationen zu Zuchtverfahren sammelten und auch historische Quellen sichteten, um mehr über die Geschichte der einheimischen Nutztierzucht in Erfahrung zu bringen. Diese Zusammenarbeit von Medizin, Biologie und Anthropologie war bereits bei der DNA-Sequenzierung der isländischen Bevölkerung um die Jahrtausendwende erfolgreich gewesen und sollte nun mit einer Datenbank der besonderen Nutztierrassen fortgesetzt werden. Diese Figur, die ist Genetikerin und arbeitet an sozusagen einer Genealogie isländischer Schafe. Es gibt so ein paar Tiere, die gibt es nur auf Island, weil halt sehr abgeschieden ist und sich deswegen der Genpool nicht vermengt. Also Isländer Pferde kennen natürlich die meisten, aber es gibt auch isländische Ziegen, es gibt isländische Schafe, es gibt isländische Hühner, die sind alle spezifisch. Und es gibt vor allem auch einen isländischen Hund, das ist der isländische Spitz, der hatte so eine hohe Beliebtheitsphase so um Shakespeare herum. Der taucht bei Shakespeare auf. Der schreibt über den isländischen Spitz. Das war da so ein Trendhund in der britischen Königsfamilie. Unfassbar niedliches Tier. Dann ist er fast ausgestorben. Und jetzt haben sie ihn aber wieder gezüchtet. Aber es geht eben darum, dass diese Genetikerin diese Tiere untersucht und deswegen in die Ostfjorde fährt. Genau.
Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Wir werden gleich auch noch ein bisschen mehr hören. Diese Zeitebenen, die hast du ja miteinander verwebt. Das wird jetzt in diesen beiden Ausschnitten natürlich noch nicht deutlich, wie das funktioniert, aber sie führen irgendwann zusammen. Ich fand es beim Lesen wirklich erstaunlich, gerade am Anfang, wenn es zum ersten Mal so umschwenkt zwischen 1906-07 zu 2024, wie heftig sich dieser Sprung anfühlt. Also es gibt im Buch eine Tagebuchebene, auch aus dem, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und auf eine Tagebuchstelle folgt sofort ein, da geht es dann um einen Familienchat. Und dieser Gegensatz Tagebuch und komplett analoge Welt zum Familienchat, der hat mich total also den fand ich erstmal wahnsinnig spannend.
Das ist aber auch so ein bisschen die Island Experience, weil man nämlich, wenn man zum Beispiel, also ich verbringe immer den Sommer in den Westfjorden, witzigerweise schreibe ich über die Ostfjorde, aber ich bin immer im Westen, weil meine Familie da ein Haus besitzt. Also meine Familie, die 300 Leute, aus denen gehört das gemeinsam. Und das ist ein altes Bauernhaus und in diesem Ort gibt es ein Restaurant. Das ist auch das einzige Restaurant. Und in diesem Restaurant hängen Familienbilder der Familie an der Wand, die da so um 1900 gelebt haben. Und da hatten die Familien halt natürlich locker auch 11 bis 15 Kinder, das war Standard. Aber die sind einfach fast alle gestorben. Also Entwicklungsstand war wirklich furchtbar schlecht. Die Ernährungssituation war katastrophal. Die waren auch um 1900 immer noch massiv abhängig vom Postschiff aus Dänemark. Es gab große Auswanderungswellen von Isländern, besonders nach Kanada, weil das einfach echt nicht einfach war. Das ist also keine Insel, auf der man gut Landwirtschaft betreiben kann. Das ist eine Insel, auf der man fischen muss, um zu überleben. Und die haben bis ins Ende des 19. Jahrhunderts haben die in offenen Ruderbooten gefischt. Also man kann sich das vorstellen, der Atlantik hat einfach zwei Drittel des Jahres hat er 5 Grad und man ist halt auf offenen Booten und das ist also einfach unfassbar schwierig und wahnsinnig viele Leute sind gestorben und diese prekäre Situation hat sich dann wirklich binnen 50 Jahren verändert. Und das ist einfach, also sozusagen jetzt ist Island, man kompensiert auf Island auch stark für dieses Gefühl, dass man immer am Arsch der Welt war. Das bedeutet, Isländer müssen immer alles zuerst machen. Es muss jeder Trend übernommen werden. Es muss, also technologisch muss es immer ganz, ganz vorne sein, weil man halt einfach kompensiert, dass man, also dass es sozusagen noch eine aktive Erinnerung gibt an diese Phasen wirklich extremer Deprivation.
Ja, spannend. Das heißt, deine Entscheidung, eben auch diese verschiedenen Zeitebenen zu bedienen, hat einfach auch was damit zu tun, wie ja, diese Generation in Island doch noch lebendig bleibt.
Also ich fand vor allem interessant, dass sich durch diese französischen Krankenhäuser treffen sich zwei Populationen, die sich eigentlich nicht begegnen in der europäischen Geschichte in dieser Intensität. Und das sind nämlich zwei besonders arme Bevölkerungsschichten. In der Bretagne konnten die Leute, die auf diesen Schiffen arbeiten, überwiegend gar nicht lesen. Und in der Bretagne herrschte auch extreme Armut. Ansonsten fährt man nicht fischen vor Island. Das muss man einfach knallhart sagen. Das ist nicht was, was Leute machen, weil sie das besonders toll finden. Und in diesen Kliniken treffen sich eben arme Isländer in der Peripherie von Island, also in den Fjorden, die damals kaum erreichbar waren, nur durch eben, ja, wie gesagt, dieses legendäre Postschiff, die Ceres, treffen da auf Bretonen. Und ich fand das so ein interessantes Thema, weil in der Literaturgeschichte treffen sich natürlich auch Leute aus unterschiedlichen Sprachgruppen, aber das sind dann halt oft sehr gebildete Menschen oder sehr wohlhabende Menschen, die halt das Geld haben zu reisen oder so. Aber dass sich zwei Bevölkerungsgruppen treffen, die wirklich also ganz unten in der ökonomischen Kette sind, das fand ich unfassbar interessant. Und Island hat in der Gegenwart, dadurch, dass es ein Boomland ist, Island hat eine negative Arbeitslosigkeit. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, aber es gibt einfach sehr, sehr viel Arbeit. Hat es eine sehr hohe Migration. Es ist eine Einwanderungsgesellschaft, also weil sie einfach Arbeitsmigration tatsächlich brauchen. Und die größte Migrationsgruppe in Island sind Polen. Das ist in Skandinavien insgesamt relativ häufig. Und die prägen die Gesellschaft jetzt seit mittlerweile 20 Jahren massiv mit. Und ich fand das interessant, weil ich dachte, es ist irgendwie interessant, dass es diesen französischen Einfluss gab, sehr stark. Und jetzt gibt es diesen Einfluss eben von polnischen ArbeitsmigrantInnen. Und ich wollte das gerne kombinieren. Also vor allem, weil ich Island spannend finde, wenn es eben nicht um Island geht als die heile Insel, auf der nur die Isländer ihre Familientreffen machen, sondern als die Insel, die immer eine Insel war, wo Leute hingefahren sind und versucht haben, da was zu realisieren. Mhm. Also von den Franzosen eben bis zu den Polen und Thailändern in der Gegenwart.
Ja. Magst du noch ein bisschen was darüber erzählen, wie du dich dem Thema in deiner Recherche angenähert hast? Also Hochseeangeln ist irgendwie auch Teil davon.
Ja, genau. Also ich bin furchtbar schlechte Anglerin. Das muss ich leider so sagen. Ich probiere es immer mal wieder, aber ich habe dieses Paradox, das aber, glaube ich, gar nicht so selten ist, dass wenn ein Fisch anbeißt, dann schmeißt die Angel weg. Ich das einfach so schrecklich finde, den Gedanken, dass da jetzt einfach so ein Fisch dran hängt. Das machen ganz viele, glaube ich. Das bedeutet, ich bin nicht besonders gut im Angeln. Finde es aber an sich nicht uninteressant und gehe auch oft mit Angeln, aber bin mehr so die Person, die halt so daneben sitzt oder halt die Angel reinwirft und die ganze Zeit hofft, dass niemand anbeißt. Das ist beim Hochseeangeln sehr schwierig, weil eben, wie gesagt, die Fischbestände sind heil vor der isländischen Küste. Das bedeutet, man fängt definitiv was, man fängt auch sehr große Fische und mit dem muss man dann irgendwie so umgehen. Das war so pragmatische Recherche. Ich habe tatsächlich auch gesprochen lange mit guten Bekannten in Nordisland, die dort eine Firma betreiben, die nennt sich North Sailing. Die segeln alte Schoner nach Grönland mit Touristen vor allem. Das sind so die einzigen, die jetzt noch diese Schiffe um Island herum sozusagen segeln. Das war ganz gut, weil ich kann segeln tatsächlich, aber ich kann nicht im Nordatlantik segeln, brauchte also auch ein paar Informationen einfach dazu. Aber es war vor allem und der wichtigste Faktor ist, es gibt in Island und in Frankreich ganz tolle digitalisierte Datenbanken. In Island ist das vor allem so toll, die hat eine Volltextsuche. Man kann also alle Zeitungen seit 1700 digital durchsuchen, aber in einer anderen Datenbank sind auch Schriftzeugnisse. In den 40ern und 50ern hat das Isländische Nationalmuseum beschlossen, sie möchten gerne von alten Leuten Berichte haben über ihr Leben. Und die sind voll digitalisiert und die sind unfassbar faszinierend, weil da sind dann halt so Sachen wie, was gab es in meiner Kindheit zum Frühstück? Wie haben wir gewohnt, was gab es zum Geburtstag. Also man kann wahnsinnig viel Informationen bekommen, die man gar nicht so gut bekommt, wenn man, ich habe in anderen Büchern sind auch historische Dimensionen, die ich geschrieben habe, aber es ist viel schwieriger, das für Deutschland herauszufinden. Also es gibt sozusagen nicht die Möglichkeit, okay, ich möchte jetzt wissen, habt ihr Kekse gegessen? Und ich kann durch eine große Datenbank nach allen Textstellen mit Keksen suchen und mir dann überlegen, okay, da gab es Kekse, die Kekse wurden, also es ist viel, viel schwieriger. Das ist in Island ganz toll. Da habe ich auch wahnsinnig viel Zeit mit verplempert. Also weil das ist natürlich irgendwann, liest man halt den 27. Bericht über Kekse und denkt, naja, eigentlich könnte ich jetzt auch mal was schreiben, aber es ist irgendwie auch irgendwie toll. Und in Frankreich gibt es die Datenbank der Nationalbibliothek, die nennt sich Gallica. Und in der Gallica sind auch Volltext digitalisiert, sehr praktisch einige Zeitschriften. Und da gibt es eine Reihe, weil die katholische Kirche sich so Missionen gegründet hat, wo dann halt über die Fischerei geschrieben wird. Es gibt da aus der Zeit auch Reiseberichte von Franzosen, die kann man sich auch alle durchlesen. Und da bin ich dann irgendwann total eingestiegen. Und ich habe mich auch unfassbar verzettelt. Also dieses Buch ist eigentlich ein Jahr später erschienen, als es hätte erscheinen sollen. Aber ich habe wirklich viele Reiseberichte auch gelesen. Ja, also irgendwann muss man dann halt dann auch sagen, jetzt habe ich genug recherchiert, aber es war bei diesem Buch schwierig, weil ich es auch so interessant fand. So.
Ich finde es auch super faszinierend. Ist das übersetzt? Kann man das, also diese Datenbank, diese isländische, kann man da Zugriff drauf?
Ja, jeder kann da rein. Es gibt, also ich meine, wenn man Englisch kann, kann man zumindest die Zeitung der Westisländer lesen. Die sind teilweise, da ist dann das Kinoprogramm auf Englisch oder so. Aber man muss
auch
schon.
Spannend.
Ja, es ist nicht, also auch so die Werbung und so. Also man kann sich wirklich extrem verzetteln. Aber es ist schon, man muss schon Isländisch können. Und ich meine, ich habe Französisch in der Schule gelernt, ne? Aber ich musste echt auch richtig viel lernen nochmal. Also ich hatte keinerlei maritimes Vokabular. Also gar nicht. Ich musste wirklich einfach alles von vorne nochmal lernen, weil ich kann schon Zeitungsartikel und Bücher lesen auf Französisch, aber ich konnte nicht einen Text verstehen über die Finessen des Dorschfischens oder so. Das war also teilweise auch gar nicht so einfach. Das hat auch lange gedauert.
Ja, ich finde, man merkt dem Buch an, dass es sehr gut recherchiert ist, aber ohne, dass es mich überlädt mit Fachwissen, nach dem ich nicht gefragt habe. Ein Aspekt fand ich besonders spannend, ich würde sagen, es ist der MacGuffin der Gegenwartsebene, die Schafschimäre oder Chimäre, ich bin mir nicht ganz sicher. Kannst du uns einmal erklären, was das ist und wie du auf diese Idee gekommen bist?
Ja, also ich habe so eine Neigung zu schwierigen Titeln, wo dann keiner weiß, wie man es aussprechen soll. Ich habe das zweite Buch heißt Automaton oder Automaton, das weiß keiner so genau. Das erste Buch sollte eigentlich Topogan heißen, da hat der Verlag mich gestoppt. Dieses Buch sollte mal Chimäre heißen. Witzigerweise ist gerade ein Buch erschienen, ist auch ganz toll, das heißt auch Chimäre. Und ich wusste aber dann auch immer nicht, Chimäre, das ist dialektal unterschiedlich, gut. Geht, aber man kann beides machen. Es gab tatsächlich eine Schafchimäre in den isländischen Ostfjorden. Eine Chimäre, biologisch bedeutet das, da ist die DNA von zwei Lebewesen drin. Das kann sich völlig unterschiedlich äußern. Bei dieser Schafchimäre, die es wirklich gab, äußert es sich, und das ist im Buch genauso, die ist halt einfach gehälftelt in der Mitte durch. Das ist natürlich eine super Metapher, ne? In einem Buch. Ich will es jetzt irgendwie nicht so explizit machen, aber Mann, also so, man denkt ja, das ist ja wirklich so wie migrieren. Das bedeutet, ich wollte immer diese Chimäre haben. Das war das Erste. Also eigentlich noch, ich wusste, ich will diese Klinik und ich wusste, ich will diese Chimären. Und darauf hat sich das dann irgendwie aufgebaut. Die auch Haulwirt heißt im Buch, das heißt halb. Die heißt, glaube ich, auch in echt Haulwirt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich meine Erinnerungen über die isländische Chimäre drüber geschrieben habe. Kann auch sein, dass sie anders hieß. Aber es gab eben Zeitungsartikel darüber und ich fand das so toll, weil da waren dann die Bilder von dieser Chimäre. Und Chimären sind nicht ganz uninteressant für Biologen, weil man da interessante Dinge dran untersuchen kann. Also es werden relativ viel Mauschimären gebaut in Laboren, um Sachen zu erforschen. Das bedeutet, es ist irgendwie schon auch cool, dass es die gibt. Da kann man dann Sachen mitmachen. Und es ist natürlich besonders toll für Leute, die so eine Gendatenbank machen. Denn diese Gendatenbank spielt eine relativ wichtige Rolle. Es gibt in Island die Isländer sind komplett sequenziert. Man kann sich das nicht vorstellen, weil in Deutschland die Privatsphäre so groß ist. Die Isländer haben alle ihr Genmaterial abgegeben um die Jahrtausendwende herum an eine Firma, die nennt sich Decode Genetics. Und die hat das gesamte Genom der Isländer entschlüsselt. Ab einer bestimmten Frequenz, ab einer bestimmten statistischen Zahl von sozusagen abgegebenen Proben ist es auch egal. Also dann kann sich eine Person nicht mehr entziehen, wenn man dann das ausrechnen kann. Mhm. Das bedeutet, Island ist durchsequenziert. Das war damals sehr umstritten. Was haben die Isländer dafür bekommen? Die Isländer haben dafür bekommen eine Internetseite, die nennt sich Islendingabók. Das ist das Buch der Isländer, benannt nach einem alten Buch aus dem Mittelalter, wo auch schon so eine Genealogie aufgemacht wird. Und da kann man sich einloggen und kann dann den Namen eingeben und die Sozialversicherungsnummer von der Person, die man gerade, weiß nicht, in der Kneipe getroffen hat oder so. Und dann kann man gucken, wie sind wir eigentlich verwandt. Ja, unfassbar witzig. Also die meisten Isländer wissen, glaube ich, wie sie mit Björk verwandt sind. Also sowas guckt man natürlich dann immer zuerst. Oder weiß, wenn Fußball-WM ist, dann wissen plötzlich alle, wie sie mit Rurik Gislason, den die Deutschen kennen, verwandt sind oder so. Ne? Ah ja, unsere Urgroßmütter waren Schwestern oder so. aber es ist toll, weil die Isländer können schon sehr lange schreiben. Viel länger als die Durchschnittsbevölkerung in Europa. Dementsprechend haben sie die Sagas selber geschrieben. Die haben schnell schreiben gelernt, die haben schnell in ihrer eigenen Sprache geschrieben und die haben unfassbar viel Text produziert durch die Jahrhunderte. Das bedeutet, es gibt in Island vom Mittelalter bis in die Gegenwart Geburtenbücher. Das gibt es in keiner anderen Gesellschaft, die so homogen ist, dass man so genau alles nachvollziehen kann. Und die wurden von Anthropologen entschlüsselt. Und das bedeutet, Isländer können über Ahnforschungsversuche in dem Rest der Welt immer nur müde grinsen, weil man einfach schauen kann, wie war ich mit Egil Skallagrimsson verwandt, der von 830 bis 840 gelebt hat. Also alle können quasi ewig weit in die Vergangenheit zurück. Und dann stehen natürlich sehr lustige Anekdoten. Es gab zum Beispiel einen katholischen Bischof, der hat mittlerweile, also 70% der Isländer sind irgendwie mit dem verwandt, der hat einfach wahnsinnig viel Kinder gemacht, obwohl er eigentlich das gar nicht durfte. Aber irgendwie haben
der
seine
Kinder-Swindler.
Ja, genau. Die, aber seine Kinder, die hatten auch mega Glück anscheinend, sind die durch irgendwie eine ganze Reihe von Krisen gut durchgekommen. Und das ist halt, der ist halt quasi im isländischen Genom drin. Aber so eine Datenbank macht natürlich interessante Probleme auf, weil das Buch der Isländer ist ja zum Beispiel für mich gar nicht zugänglich. Also ich meine, ich kann mich da einloggen mit dem Account von meinem Mann, aber ich bin ja nicht, obwohl ich sogar ganz interessant bin wegen dieser legendären Großtanten, aber wenn man neu ist in der isländischen Gesellschaft, gehört man ja zu dieser absolut umfassenden Genealogie gar nicht dazu. Mhm. Und das hat ja ganz interessante Auswirkungen, ne? Wenn ich eine Gesellschaft sozusagen so homogenisiere. Dementsprechend, das taucht da drin auch auf.
Ja, ich baue so ein bisschen eine Überleitung zur nächsten.
Ich bin gespannt, wie du das schaffst, ja.
Naja, also pass mal auf. Du hast ja jetzt wirklich sehr ausgiebige Recherchen angestellt und konntest aber auch also wirklich schöpfen aus all diesen Zeugnissen aus der Vergangenheit. Und so eine Quelle taucht auch in deinem Buch auf, nämlich in Form von einem Tagebuch. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann lesen wir jetzt mal. Da.
Genau. Ich muss jetzt auch was zu diesem Tagebuch sagen, davor Klar. am Anfang, weil ich nämlich so lachen musste, weil mir ein Freund sagte, du hast eine Amazon-Rezension bekommen, wo jemand schrieb, wieso können die überhaupt die Handschrift lesen? Ich dachte, nee, das möchte ich jetzt echt beantworten. Es ist nämlich, also das ist ja im Deutschen, wenn wir ein Tagebuch von unseren Urgroßmüttern finden, überhaupt nicht gegeben, dass man das lesen kann, ne? Weil es in Deutschland so viele Schriftreformen gab. Das ist tatsächlich, Gott sei Dank, für die Isländer anders. Die haben, also die haben auch Schriftreformen, aber die sind, die haben nicht die Veränderung, man kann das relativ gut lesen. Aber es ist trotzdem so ein bisschen das Problem, dass natürlich dieses Tagebuch auftaucht und das ist wahrscheinlich für jemanden, der Isländisch lernt, gar nicht ganz so einfach zu lesen. Aber das ist jetzt Suspension of Disbelief, das muss man dann einfach akzeptieren. Aber in diesem Buch taucht ein Tagebuch auf von einer jungen Isländerin und der erste Eintrag findet auf dem Bauernhof Sletustadis statt am 3. März 1906 und diese Tagebuchpassagen heißen Soldruns Tagebuch. Das Tolle an diesen Krankenhäusern ist tatsächlich, das waren die ersten Orte auf Island, wo es fließendes Wasser gab und es waren auch die ersten Orte, wo es elektrisches Licht gab. Die waren also quasi Hightech für die IsländerInnen. Die haben da das erste Mal das erlebt und es gibt ganz unangenehme Reiseberichte von Franzosen, die eben in diese Krankenhäuser reisen und dann sagen, also jetzt haben wir diese tollen Krankenhäuser für unsere Seeleute, aber warum werden denn da die dreckigen Isländer auch behandelt? Was natürlich einigermaßen wild ist, wenn man die Hoheitsgewässer einer Nation leerfischt parallel. Aber am Anfang wollten sie eigentlich die Isländer nicht mitbehandeln. Was sich wirklich bitter angefühlt haben muss für die Leute in diesen Fjorden, wo halt diese Kliniken auftauchen mit der Technik, die da drin war und sie dann keinen Zugang haben. Aber sie wurden immer mitbehandelt und es war für viele der erste Weg zu sowas wie Gesundheitsversorgung, die natürlich auch notwendig war, weil die französischen Seeleute, die da immer im Sommer in die Fjorde kommen, haben natürlich auch einiges an Krankheiten mitgebracht, ne? Unter anderem zum Beispiel Syphilis, was in den skandinavischen Sprachen Franzosenkrankheit heißt. Also eine ganze Reihe von Infektionskrankheiten sind mit den französischen Seeleuten gekommen und mussten Isländer in diesen Kliniken behandelt werden. Dieses Buch hatte so ein interessantes Dilemma. Ich habe ja in diesem Buch finden mehrere Liebesgeschichten statt. Weil ich glaube, das hat einiges damit zu tun, was es bedeutet, Heimat zu finden. Und es gibt eine Liebesgeschichte zwischen eben Soljun und einem jungen Franzosen. Und es war ein bisschen schwierig, weil die ja nicht die Sprache voneinander sprechen. Das ist also auch ein Buch über Spracherwerb und Mehrsprachigkeit, spielt auf vielen Ebenen da rein. Weil wir sozusagen mit diesen Figuren wechselseitig die Sprachen lernen und die werden auch abgebildet. Das bedeutet, das ist vielleicht eine Ebene, die in diesem Buch ganz entscheidend ist, weil es halt immer darum geht, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander, wenn wir nicht miteinander sprechen können. Und gleichzeitig gibt es diese große isländische Bereitschaft, Fremdsprachen zu lernen, die gibt es auch immer noch. Das ist also, Isländer lieben ihre rudimentären Fremdsprachenkenntnisse auf Ausländerinnen anzuwenden. Zum Beispiel, also irgendwie alle Isländer einer bestimmten Generation haben als deutschen Satz, ich habe einen Kugelschreiber im Kopf. Und es ist so unfassbar witzig, wie oft Leute zu mir kommen und sagen, ich habe einen Kugelschreiber. Und ich immer denke, du hast auch einen Kugelschreiber. Ihr habt alle Kugelschreiber. Während mein erster isländischer Satz, den ich vollständig sagen konnte, kam aus einem isländischen Lehrbuch. Es gibt nicht so viele isländische Lehrbücher, aber es gab eins und in diesem Lehrbuch lernt man als ersten wirklich vollständigen Satz, die Stewardess kommt mit dem S-Tablett. Flöflejan käme mit Marterbackern. Ein Satz, den ich niemals in meinem Leben gebraucht habe. Der, glaube ich, auch aus der Zeit kam, wo überhaupt Stewardess noch mit einem Esstablett kam. Aber es bedeutet, ich hatte am Anfang so lustige Gespräche mit Isländern, wo die ganz artig gesagt haben, ich habe einen Kugelschreiber und ich habe gesagt, die Stewardess kommt mit dem Esstablett. Und dann haben wir halt die Sprache gewechselt. Also so ist es ja ganz oft, ne? Man kann halt so drei Wörter und dann redet man halt und es ist halt total absurd und lustig und das kommt irgendwie hier auch drin vor. Und eine letzte Stelle, die ich lesen wollte, weil sie irgendwie auch wichtig ist für dieses Buch und es gibt in diesem Buch ein Kapitel aus der Perspektive eines Eishais. Es klingt immer ganz schön wacky, wenn ich das dann immer alles so erzähle und dann gibt es das und dann gibt es die Genetik und dann gibt es die Schärfe. Ja, es ist schon zwangsläufig, dass es da ist. Aber Eishaie leben ganz lange. Das bedeutet, wir haben einen Eishai, der die Zeitebenen verbinden kann. Das kann kein anderes Lebewesen. Eishaie können tatsächlich über 500 Jahre alt werden, vermutlich mit die ältesten Lebewesen der Welt, was ich eine tolle Vorstellung finde. Ich konnte also in diesen Eishaie-Kapiteln immer toll aufgreifen, was dann so im Nordatlantik passiert mit meinen Figuren.
Und gleichzeitig auch so aufzeigen, dass es irgendwie im großen Ganzen in all den Jahrhunderten nur ein kleiner Wimpernschlag ist.
Ja, genau. Und außerdem ist der Eishaie natürlich für Isländer so ganz wichtig, weil das ist halt eins von diesen Touri-Grusel-Foods. Das sind ja arme Gesellschaften. Das bedeutet, es wird halt alles gegessen und was unter anderem gegessen wird, ist natürlich fermentierter Hai. Der ist Beifang. Und Haie kann man eigentlich nicht essen, Haifleisch, weil da so viel Ammoniak drin ist, weil deren Blut wird nicht gereinigt wie bei Säugetieren. Und dementsprechend muss man die sehr, sehr lange fermentieren lassen. Und also früher wurden die eingebuddelt am Strand. Mittlerweile werden die fermentiert in so Tonnen und dann werden sie aufgehängt und schmeckt immer noch unfassbar doll nach Pipi und ist wie so weißes Gummi. Aber das ist halt traditionelles Essen. Die meisten Isländer essen das gar nicht so gerne, aber Touristen essen das sehr gerne. Also essen das, glaube ich, auch nicht gerne, aber probieren das sehr gerne. Dementsprechend gibt es das überall. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Also der Eishaie taucht auch auf als Haukart, also als fermentierter Hai am Ende.
Ja, also es ist doch, es ist vielleicht schon ein kleines literarisches Denkmal für Island, das Buch.
Ja, das werde ich öfter gefragt, das finde ich tatsächlich immer so, also Island ist ja eine, also es ist immer noch, bei aller Technisierung immer noch eine Literaturnation, also es gibt eine sehr hohe SchriftstellerInnenquote. Und es gibt wirklich viele, viele, viele gute Island-Bücher. Ich freue mich, dass ich mich da so mit reingeschrieben habe. Mhm. Aber es gibt wirklich auch viele andere sehr, sehr gute Island-Bücher. Aber was es in Island noch nicht so viel gibt, was jetzt erst kommt, ist, dass die Perspektive von Migration stattfindet. Also dass Leute, die sozusagen nach Island gekommen sind, wahlweise auf Isländisch oder in Fremdsprache über das Leben als Nicht-IsländerInnen auf Island schreiben. Das passiert erst seit so einer Weile, aber jetzt gibt es halt so ein paar Titel.
Ja, ich will auch gar nicht zu viel verraten, weil wie diese Ebenen miteinander zusammenhängen, das muss man sich, glaube ich, einfach erlesen. Und das ist auch wirklich nochmal eine herzliche Einladung, falls nicht schon geschehen, sich das Buch mal zu nehmen und reinzulesen. Du trägst uns da von Ebene zu Ebene und irgendwie verwebt es sich am Ende auf eine sehr schöne Art und Weise.
Ich glaube, es macht tatsächlich auch Spaß, es zu lesen. Also hoffe ich auf jeden Fall, es war das Ziel, dass es sozusagen schon echt auch einen spannenden Plot gibt, weil so Seefahrtsgeschichten haben ja irgendwie so ihre eigene Notwendigkeit. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein Teil davon.
Ja, es geht darum, sich auf den Weg zu machen, seinen Platz zu suchen und vielleicht auch zu finden. Und ich möchte jetzt zum Schluss, bevor ich hier das Plenum sozusagen öffne für Fragen zum Buch, aber auch einfach an Berit, ich habe ein Zitat von dir dabei, noch zum Ende. Du hast nämlich mal gesagt, beziehungsweise geschrieben, man muss sich auf den Weg machen, um etwas zu finden und manchmal, wenn man Glück hat, ist es ein Zuhause. Unter weitem Himmel von Berit Glanz. Vielen, vielen Dank. So.